Monsignore, das ist ein päpstlicher Ehrentitel für einen katholischen Priester. Monsignores gibt es in der katholischen Kirche viele. Eine Monsignorina hingegen, die gibt es in der katholischen Kirche nicht. Oder doch? Monsignorina, so hat Gudrun Seiler ihr Buch genannt. Monsignorina, die deutsche Jüdin Hermine Speyer im Vatikan. Gudrun Seiler ist Redakteurin bei Radio Vatikan und hat sich viel mit den Frauen im Dienst der Päpste und des Papstes beschäftigt. Frau Seiler ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Hallo.
Ist der Titel Ihres Buches ernst gemeint? Eine Monsignorina, die kann es doch gar nicht geben, weil Frauen nicht katholische Priesterinnen werden dürfen, oder?
Ja, das stimmt. Das war als Witz gemeint, und zwar ein Witz, den ich wirklich gefunden habe in einem der vielen, vielen Briefe, die im Nachlass von Hermine Speyer liegen. Ein Brief von 1934, von kurz nach ihrer Einstellung im Vatikan im September 1934, und eine Freundin, die sich auch durch ein besonders geistreiches Wesen auszeichnet und sehr gut mit Sprache umgehen konnte, die hat diese Wortschöpfung kreiert. Und ich habe sofort gewusst, wie ich das in diesem schönen alten Brief gelesen habe, dass es der Titel meines Buches.
Wie sind Sie denn überhaupt darauf gekommen, über Hermine Speyer ein Buch zu schreiben?
Ich habe schon mal ein Buch geschrieben über Frauen im Vatikan 2008. Und im Zug der Interviews, die ich für dieses Buch geführt habe, bin ich über einen Satz gestolpert, der sich mir wirklich eingebrannt hat. Und dieser Satz lautete: Die erste Frau im Vatikan war eine Jüdin. Und das ist nun etwas, das gleich zwei Klischees aber so heftig widerspricht, dass es sich wirklich verhakt und verankert im Gehirn und sofort alle journalistischen Instinkte, die wir haben, weckt. Denn es heißt, der Vatikan ist frauenfeindlich und der Vatikan ist judenfeindlich auf einer historischen Ebene, und manche denken auch, das habe sich bis heute überhaupt nicht groß geändert. Und nun ist Hermine Speyer ja einfach aufgrund ihrer Geschichte, dass sie 1934 dort einen Job bekommen hat als Frau und Jüdin, ein lebendes Gegenbeispiel, dass es so nicht gewesen sein kann, zumindest nicht so glatt, und dem wollte ich nachgehen.
Und diese Geschichte erzählen Sie in Ihrem Buch Monsignorina. Lassen Sie uns daran teilhaben. Wer war Hermine Speyer? Sie ist in Frankfurt in einem gutbürgerlichen jüdischen Elternhaus aufgewachsen. Was war das für ein Elternhaus? Sehr fromm war es nicht, oder?
Es war eine säkulare jüdische Familie, wie damals der Großteil der in Frankfurt lebenden Juden. Es gab eine sehr große jüdische Gemeinde, ich glaube ungefähr 6% der Bevölkerung. Der Vater hatte ein Geschäft, einen Metallhandel mit offensichtlich wechselndem Erfolg. Die Familie übersiedelte häufig in bessere oder schlechtere Wohngegenden, je nach Geschäftslage. Und Hermine Speyer hat so in einem großbürgerlichen Umfeld, ist sie aufgewachsen, zur Schule gegangen, in eine höhere Tochterschule, hat dann das Abitur gemacht, beim zweiten Anlauf erst bestanden, weil eben nicht alle Menschen in den 20er Jahren offensichtlich das Thema Frauenbildung besonders hoch hingen, und kam dann auch so ein bisschen mir nichts, dir nichts an die Universität und hat in Frankfurt Archäologie studiert, und dort hat sie einen richtig guten Lehrer gefunden, dem sie lebenslang die Treu gehalten hat. Das war Ludwig Curtius, der hat sie für die Archäologie begeistert. Archäologie war damals die Beschäftigung mit klassischer, mit antiker Kunst, die Beschäftigung mit dem Schönen. Und Hermine Speyer war geboren für das Schöne und hat da also so richtig ihr Fach gefunden.
Da will ich aber trotzdem nochmal nachhaken. Sie sagten gerade, das war gar nicht so üblich, dass Frauen Abitur gemacht haben, damals in den 20er Jahren. Und dann setzt Hermine Speyer ja auch noch eins drauf, eine akademische Ausbildung, ein Studium. Wie wurde das möglich für sie, dass sie dann auch noch studierte?
Mich hat sie überrascht in den Briefen, die ich in ihrem Nachlass gefunden habe. Sie hatte ja sehr viele jüdische Freundinnen, auch von ihrem Alter. Und die haben wirklich ganz ohne irgendwelche Hemmungen darüber nachgedacht, was sie studieren sollen. Nicht, dass sie und ob sie studieren sollen, sondern was sie studieren sollten. Dabei war in Preußen Hochschulbildung für Mädchen erst seit ein paar Jahren überhaupt möglich. Das hat mich sehr überrascht. Da wurde kein großer Diskurs geführt. Aber es war für jüdische Familien offensichtlich ziemlich normal, auch den Töchtern eine höhere Bildung zu ermöglichen und sie auch an die Universität zu schicken. Und das war im Fall auch von Hermine Speyer so.
Hermine Speyer ist nicht nur fasziniert von Archäologie, sondern auch von deutscher Literatur. Sie gehörte dem sogenannten George-Kreis an. Dieser Kreis war sehr wichtig für ihr Leben. Was war das denn für ein Kreis?
Das war der Kreis um den Dichter Stefan George. Ich würde sagen, ein symbolistischer Dichter, der einen enormen Einfluss auf das Geistesleben seiner Zeit hatte, so groß, dass wir das heute überhaupt nicht mehr nachvollziehen können. Und das war nicht nur deswegen, weil er richtig gute Lyrik geschrieben hat, sondern in erster Linie deswegen, weil an dieser Lyrik, an dieser Literatur eine ganze Lebensschule dranhing. Es war eine Schule der Haltung mit einem Lehrplan, der nirgendwo festgehalten war, ein Lehrplan, der sich über eine gewisse Zucht, eine geistige Zucht definierte und die hineinging also bis in so Sachen wie die Handschrift. Und Hermine Speyer hat sich in ihrem Studium in Heidelberg diese George-Handschrift zugelegt. Ich habe Mitschriften von ihr aus der Heidelberger Zeit gefunden, wo man so richtig schön nachvollziehen kann, wie sie diese Schrift geübt hat. Sie hat das Abschreiben von George-Gedichten, von Goethe-Gedichten, aber auch George-Gedichten geübt in dieser Handschrift, die sehr gut lesbar ist. Eine sehr klare Handschrift, wo alle Buchstaben voneinander abgesetzt sind. Und sie hat dem Stefan-George-Kreis lebenslang auch die Treue gehalten, indem sie Angehörigen, anderen Angehörigen des Stefan-George-Kreises mit ihnen immer befreundet blieb.
Und diese Handschrift spielt auch eine große Rolle, weil Hermine Speyer eine leidenschaftliche Briefeschreiberin war. Also tausende Briefe haben sie geschrieben, gibt es. Die haben sie aber nicht alle gesichtet, oder?
Tausende Briefe muss sie geschrieben haben, davon habe ich leider nur 300 noch finden können. Ich habe bei mindestens 50, 60 Archiven, vor allen Dingen Privatarchiven, nachgefragt und in rund 20 Archiven, gut 20 Archiven, Briefentwürfe auch von ihr gefunden. In ihrem Nachlass, der die Briefe umfasst, die sie erhalten hat, liegen 2800 Briefe, sind aber auch nicht alle. Da sind auch noch mehrere hundert verloren gegangen oder wurden ausgegliedert. Es war für mich sehr schön und sehr lohnend, in die Briefkultur der damaligen Zeit einzutauchen, denn damals gab es noch keine SMS, keine E-Mails. Es gab aber viele Distanzen, die zu überwinden waren, gerade unter gebildeten Leuten, und die wurden mit Briefen überwunden, überbrückt. Ich habe sie alle gelesen, alle 2800, und es war sehr schön.
Eine wunderbare, faszinierende Kultur, die leider im Untergehen begriffen ist. Jetzt noch mal weiter zum Lebensweg von Hermine Speyer. Sie hat Archäologie studiert. Er hat dann auch in dem Fach gearbeitet. Wie kam sie denn nach Rom? Wie kam es dazu?
Sie wurde gleich, nachdem sie promoviert war, unter Curtius. Curtius wollte sie eigentlich gar nicht promovieren, er wollte sie rausekeln. Er war nämlich ein dezidierter Gegner der Frauenbildung. Aber Hermine Speyer hat trotzdem an ihrem Weg festgehalten und auch an ihrem Lehrer festgehalten, hat also beim promoviert 1925 und wurde dann sofort weggeholt an eine eigentlich sehr interessante und gute Stelle. Aber der Haken dran war, diese Stelle war in Königsberg in Ostpreußen. Hermine Speyer hat sich dort überhaupt nicht wohlgefühlt. Es war für sie wie Sibirien. Es hat sich für sie angefühlt wie permanenter Winter. Königsberg war auch nicht gerade das goldene Pflaster für klassische Archäologen. Der Job war an sich gut. Sie war wissenschaftliche Hilfskraft. Das ist die Voraussetzung, um später wirklich selbst eine akademische Laufbahn einzuschlagen. Aber sie wollte dort weg. Mit aller ihrer Kraft wollte sie dort weg und hat ihren alten Lehrer Ludwig Curtius ja, man kann sagen, bestochen. Und zwar mit kulinarischen Köstlichkeiten aus Königsberg, mit Marzipan. Dann hat sie ihm eine ostelbische Pute auf den Weihnachtstisch gesandt, eine als besondere Köstlichkeit gepriesene Delikatesse, auch um ihm zu zeigen, wissen Sie, lieber Herr Professor, wenn man erst die richtige weibliche Hilfskraft zur Hand hat, dann kann das Leben so golden sein. Und die Strategie ist aufgegangen. Curtius wurde 1928 als Leiter des Deutschen Archäologischen Institutes in Rom berufen und hat Hermine Speyer dorthin mitgenommen.
Das ist ganz spannend. Da zitieren Sie auch aus Briefen von Hermine Speyer, wo sie schreibt, ja, wir Frauen, wir können doch auch für manche Frauensachen ganz gut. Ist das eigentlich ironisch gemeint, wenn sie sowas schreibt? Das klingt heute fast schon witzig, wenn sie das schreibt.
Ich habe auch herzlich gelacht, als ich es gelesen habe, aber sie meinte es ganz ernst. Zum einen, weil sie einfach wirklich ganz dringend weg wollte aus diesem für sie lähmenden Königsberg, und zum anderen, sie meinte es tatsächlich so, dass eben die Frauen dazu gemacht sind, den Männern lästiges Kleinzeug abzufangen in der Wissenschaft. Und dann hat sie aber auch den Job gekriegt, den sie verdient hat, sozusagen, mit dieser Strategie. Curtius hat sie in Rom die Fotothek ordnen lassen. Eine große Fotothek, tausende, ja zehntausende Fotografien, die da ungeordnet in einem Raum des Institutes in Rom rumlagen. Und sie war die Erste, die eine wissenschaftliche Systematik für diese Fotografien entwickelt hat. Nun mag man sich denken, naja, Fotografien, so ein Hilfsjob. Fotografien, die Fotothek wurde eigentlich gleich aufbehandelt wie die Bibliothek. Und die Bibliothek des Deutschen Archäologischen Institutes in Rom war die größte archäologische Bibliothek auf italienischem Grund und Boden. Und die Fotosammlung sollte eben zu derselben Größe heranwachsen und tat es auch. Es war die bedeutendste Fotothek auf italienischem Boden, und Hermine Speyer war die erste, die Ordnung reingebracht hat.
Da ist sie in Rom, da arbeitet sie nun. Das ist eine säkulare Anstellung. Wie kam es denn dazu, dass sie dann 1934 einen Arbeitsplatz im Vatikan bekam?
Das war aus der Not geboren, denn am 30. Januar 1933 übernimmt Hitler in Deutschland das Ruder und veröffentlicht drei Monate später die ersten antijüdischen Gesetze, also das berühmt-berüchtigte Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums mit dem Aria-Paragraphen, der es ermöglichte, unliebsame Gestalten in primis Juden aus öffentlichen Stellen zu entfernen, Krankenhäuser, Schulen, Universitäten, Forschungseinrichtungen, und das reicht bis in die Auslandsinstitute, und ein solches war nun mal das Deutsche Archäologische Institut in Rom. Curtius, der selbst den Nationalsozialisten nicht viel abgewinnen konnte, und das war gegenseitig, er war nämlich schwul und wurde 1937 in Zwangspension geschickt. Curtius hat noch krampfhaft versucht, sie an ihrer Stelle zu halten und hat diese Entlassung noch ein Jahr hinauszögern können, aber dann nicht mehr länger. Curtius ist aber auch derjenige, der es schafft, ihr eine Brücke zu legen in den Vatikan. Er muss selber wissen, dass eine Frau und Jüdin im Vatikan eigentlich eine Unerhörtheit sein muss, hat es aber trotzdem versucht. Und zwar bei Bartolomeo Nogara, dem Direktor der Vatikanischen Museen, der mit ihm befreundet war, und es war auch ein Fachkollege, denn Bartolomeo Nogara war Vizedirektor der päpstlichen römischen Akademie für Archäologie, der Curtius angehörte. Und beim Nachhauseweg nach einer Sitzung fragt er Nogara: Ich habe hier diese sehr, sehr tüchtige Fotothekarin, die Jüdin ist, und ich muss sie kündigen. Können Sie ihr helfen? Und Nogara war sofort entschlossen, das zu tun, aus zwei Gründen. Zum einen aus Christiana Carita, aus christlicher Nächstenliebe, weil diese Frau wirklich in einer extremen Notlage steckte. Nach Deutschland konnte sie nicht zurück. Man musste irgendwie was finden für sie, damit sie in Italien bleiben konnte. Da waren zwar auch die Faschisten an der Macht, aber das war damals noch alles nicht so schlimm. Das war der eine Grund, aus Christiana Carita. Der zweite Grund war, dass auch er eine ungeordnete, riesengroße Fotosammlung hatte und niemanden, der sie betreute. Und so hat er Curtius angerufen wenig später und gesagt, ja, sie kann kommen.
Und wie war das für Hermine Speyer? Sie war Jüdin. Naja, auf der einen Seite ist es ungewöhnlich für den Vatikan, eine Frau und Jüdin zu beschäftigen. Es ist aber genauso ungewöhnlich für eine Jüdin, für den katholischen Vatikan zu arbeiten, oder?
Es war eines der größten Aha-Erlebnisse meiner Recherchearbeit, dass Hermine Speyer über diesen Sachverhalt, der uns so ins Auge springt, nicht ein Wort verloren hat, nicht eines. Und es gibt Briefe von ihr aus jener Zeit, die ich entdeckt habe. Aber die Tatsache, dass sie Frau und Jüdin im Vatikan war, war niemandem ein Thema wert. Weder denjenigen, die ihr Briefe geschrieben haben aus dieser Zeit, noch ihr selbst. Also ich weiß es nicht. Für sie muss das so ein goldener Rettungsanker gewesen sein. Und das überwog alles, dieses Sicherheitsgefühl oder dieses Gefühl, vorerst einfach mal gerettet zu sein, dass das Frausein und das Jüdinsein damals überhaupt keine Rolle spielte.
Vielleicht auch die Liebe zur Arbeit. Sie hat natürlich gewusst, welch gigantische Fotothek da im Vatikan liegt. Das würde eine große Herausforderung sein, die zu ordnen. Hat das eine Rolle gespielt?
So richtig glücklich war sie mit dem Job nicht, weil es eben wieder so eine ordnende Tätigkeit war, eine systematisierende Tätigkeit. Sie hätte sehr gerne wieder mal als Wissenschaftlerin gearbeitet, wusste aber, dass sie sich in ihrer Lage da nicht groß was aussuchen konnte. Und natürlich half es ihr zu sehen, gut, das ist eine riesengroße, natürlich gewachsene Fotosammlung, und da die Systematik, die sie selbst ja entwickelt hat, für das Deutsche Institut da wieder anzuwenden. Also sie war eingedeckt mit Arbeit im Vatikan, musste auch noch etliche Nebenjobs machen, weil es da im Vatikan das, was sie gekriegt hat auf Stundenbasis, das hat nicht gereicht. Aber Curtius hatte auch einige Nebenjobs zugeschanzt. Sie war gut ausgelastet und das half sicherlich über manche Frage hinweg, die sie geängstigt haben mag.
Also von Anfang an hatte sie noch keine Festanstellung im Vatikan. Dann wurde die Situation für Juden auch in Italien immer brenzliger, immer schwieriger. Der Vatikan hat sie dann geschützt. Über die lange Zeit auch sie in einem Kloster dann zum Teil untergebracht, als es nicht anders ging.
Da muss ich auch noch ein bisschen mehr ausholen, wie es überhaupt möglich war, dass 1934 eine Jüdin an den Vatikan kommen konnte. Das hat ja nicht Bartolomeo Nogara in Eigenregie entscheiden können. Das große Glück war, dass Nogara persönlich befreundet war mit Papst Pius XI. Und Papst Pius XI. War ein großer Wissenschaftler. Nicht nur ein großer, übrigens auch Bergfex, wir würden heute sagen, ein Extrembergsteiger in seiner Jugend gewesen und hat von daher noch Nogara gekannt. Die haben in ihrer Jugend gemeinsam Bergtouren gemacht in Norditalien, waren persönlich befreundet. Man erzählt sogar, sie hätten sich geduzt, was also schon ziemlich unerhört gewesen wäre für diese Zeit. Und sie wohnten im Vatikan nebeneinander. Nogara hatte eine riesengroße Dienstwohnung, 1000 Quadratmeter im Apostolischen Palast, auf derselben Ebene wie der Papst. Und man saß da so abends nebeneinander und konnte sich auf diesem kleinen Dienstweg über so delikate Angelegenheiten wie die Anstellung einer Frau und Jüdin im Vatikan austauschen. Und als es dann nochmal brenzliger wurde, 1938, als Italien antijüdische Gesetze nach deutschem Modell verabschiedet hat, da ist nochmal diese ganze diplomatische Maschinerie pro Hermine Speyer angelaufen. Ich habe im Vatikanischen Geheimarchiv Briefe gefunden, die auf diplomatischen Kanälen des Heiligen Stuhls versuchen, die drohende Ausweisung Hermine Speyers abzuwenden. Und der Kardinalstaatssekretär Eugenio Pacelli, der spätere Papst Pius XII., setzt sich selbst für Hermine Speyer ein, bei seinem italienischen Pendant, also über den Nunzius in Italien. Das ist der Mann, dem später als Papst Pius XII. Bis heute nachgesagt wird, er habe nichts für die Rettung der Juden im Holocaust getan. Hier 1939 setzt er sich ein für den Verbleib einer Jüdin im Vatikan.
Also ein großes Thema, das wir sicher hier jetzt nicht noch weiter behandeln können, diese umstrittene Position dieses Papstes. In diesem Fall hat er sich für Hermine Speyer tatsächlich eingesetzt. Sie musste aber dann doch in ein Kloster sich zurückziehen, also war dann dort längere Zeit.
Richtig schlimm wurde es, erst als die Deutschen in Rom einfielen. Unter den Faschisten haben die Juden ein schlechtes Leben gehabt. Sie wurden in den Rand der Gesellschaft gedrängt. Und Mussolini wollte mittelfristig einen, unter Anführungszeichen, judenfreien Staat schaffen. Aber nicht mit dem Mittel des Mordes. Und erst als ihre eigenen Landsleute in Rom einfallen, muss eine Frau wie Hermine Speyer um ihr Leben fürchten. Und das war 1943. Die Nazis kamen am 11. September 1943 in Rom an. Und Hermine Speyer, der immer irgendwie nahegelegt worden war, sie solle doch flüchten, sie solle emigrieren. Auch vom Vatikan wurde ihr das nahegelegt. Sie hat es aber nie gewollt. Sie war in Rom geblieben und erst als ihre Landsleute einfallen, da ist es dann zu spät, um wirklich fortzulaufen und der einzige Weg, der noch bleibt, ist ja in den Untergrund. Wieder auf vatikanische Vermittlung geht sie in ein Nonnenkloster an die Santa Priscilla-Katakombe, ein bisschen außerhalb des Stadtzentrums an der Via Salaria. Und dort bei den Nonnen bleibt sie 9 Monate lang versteckt, verlässt aber immer wieder, was unsereins erschreckend findet, verlässt immer wieder dieses Versteck bei den Nonnen, auch um alle 2-3 Tage mal wieder zur Arbeit zu kommen. Und das erschreckt umso mehr, als wir ja wissen, dass am 16. Oktober 1943 die Nazis eine Razzia unter den römischen Juden durchgeführt haben. Eine Razzia, bei der Hermine Speyer, Gott sei es gedankt, nichts dabei war. Denn die ungefähr 1300 Juden, die da geschnappt wurden, das war nur ein Zehntel derer, die sich in Rom aufhielten. 1300 wurden geschnappt, 250 haben die Nazis in den 2 Tagen, die vergingen zwischen der Razzia und der Deportation, haben sie noch freigelassen. Auch auf Vermittlung des Heiligen Stuhles, des Papstes. 1022 sind deportiert worden direkt nach Auschwitz und fast alle noch am selben Tag im Gas gestorben. Nur 16 sind zurückgekommen. Hermine Speyer war nicht unter diesen deportierten Juden, wohl weil sie vorgewarnt war, sich an diesem Tag nicht etwa in der Öffentlichkeit zu zeigen.
Monsignorina, die deutsche Jüdin Hermine Speyer im Vatikan. Gudrun Seiler ist heute bei uns zu Gast. Die Redakteurin von Radio Vatikan hat ein Buch über diese beeindruckende Frau geschrieben. Ein Buch über Hermine Speyer, das zugleich sehr viel Zeitgeschichte des 20. Jahrhunderts erzählt. Bis hierhin Dankeschön. Gleich nach dem Domradio Nachrichten werden wir das Gespräch fortsetzen und dann auch darüber reden, Hermine Speyer, wieso sie, die Jüdin, sich hat katholisch taufen lassen und wie es dann mit ihr nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der faschistischen Zeit weitergeht und welche Rolle das gespielt hat, dass sie als Frau im Vatikan durchaus eine Karriere gemacht hat. Immerhin in einer Welt, die frauenfeindlich ist und eine reine Priesterwelt ist. Dazu gleich mehr nach den Domradio-Nachrichten.